ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Die Urkirche des Ostens pflegt seit vielen Jahrhunderten, vielleicht schon anderthalb Jahrtausenden, an Ostermorgen sich zu grüßen, indem der zuerst Grüßende sagt, der Herr ist auferstanden. Und die Grußantwort, der Gegengruß lautet, er ist wahrhaftig auferstanden. So grüßen wir uns auch jetzt noch einmal. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Halleluja. Meine Freunde, ich möchte etwas von dem Sieg und von der Beute Christi sagen. Ich möchte nicht davon reden, dass wir von uns aus arme Sünder sind und nicht sagen, was wir zu tun haben, um nicht einer billigen Gnade, die wir uns selber fabrizieren, teilhaftig werden zu glauben. Ich möchte sagen, wie umfassend und total der Sieg Christi aufgrund seiner Auferstehung ist. Ich möchte ein konzentriertes Auferstehungszeugnis des Christus sagen und den Herrn bitten, dass er uns das innerlich jetzt verklärt. Und zwar will ich euch die Totalität, die Ganzheit, die Vollkommenheit, das ungeheure Ausmaß des Sieges des Auferstandenen zeigen durch eines der strahlendsten Vorbilder. Das ist der Zug, die Beute, die David nach dem Sieg über seine stärksten Feinde verteilt hat an alle. Ihr kennt vielleicht diese Stelle nicht oder sie ist euch im gegenwärtigen Augenblick nicht bewusst, aber ich lese sie vor und wenn ihr auch zunächst denkt, das ist aber eine langweilige Sache, Brüder, wir werden verstehen in dieser Morgenstunde, dass das eine grandiose, eine großartige Sache ist, was ich euch jetzt sage. Ich lese den ganzen Zusammenhang 1. Samuel 30 von 18 bis 31. Da heißt es, 1. Samuel 30, 18 bis 31. Der Tatbestand war folgender. Die Amalekiter, das heißt Mühsal der Tiefe oder genusssüchtiges Volk, das ist ja ein Wort, das trifft auf unseren Naturzustand wunderbar. Wir sind auch genusssüchtige Menschen, wollen aus allem einen Lustgewinn herausschlagen. Und unser Leben ist eine Mühsal in der Tiefe. Und das waren die Hauptfeinde des David. David heißt der Geliebte oder der Liebende. Und diese Amalekiter haben den David dauernd bekämpft. Und der David hat über die Amalekiter einen totalen Sieg davon getragen. Und eine ungeheure Beute erobert und hat nachher die Beute verteilt. Und wir werden sehen, an wen er sie verteilt hat. Und da werdet ihr alle merken, meine Freunde, dass ihr da auch dabei seid. Dass auch euch, jedem von euch, ein Teil dieser Beute wird. Ich lese also von Vers 18 ab. David rettete alles, was die Amalekiter geraubt hatten. Und David rettete auch seine beiden Weiber. Und es fehlte ihnen nichts, vom Kleinsten bis zum Größten. Und bis zu den Söhnen und den Töchtern. Und von der Beute zu allem, was sie ihnen genommen hatten. Alles brachte David zurück. Der große Wiederbringer aus den Toten, Christus, der Auferstandene. Ich lese weiter. Und David nahm alles Kleinvieh und Rindvieh und sie trieben es vor ihm her. Und sie sprachen, das ist die Beute Davids, auf Deutsch des Geliebten. Alle Reichtümer, alle Schätze und alle großen Herden, die geraubt worden waren, brachte er zurück. Alles ging verloren, was er nicht zurückbrachte. Und so wird auch Christus alles, was je einem Geschöpf an Reinheit und Kraft und Frieden verloren ging, all sein zerstörtes Glücksverlangen, all sein brennender Durst nach Freude, der ihm nicht erfüllt wurde in dieser Welt der Sünde und des Grauens und der Verzweiflungen des Ekels, All das wird erfüllt von dem Auferstandenen, der alles zurückbringt. Denn alles hat eine vorbildliche Bedeutung. Alles hat einen prophetischen Sinn. Und wir sehen in David ein leuchtendes Vorbild auf Christus. Nun lese ich weiter. Jetzt werdet ihr staunen, was es da alles gibt. Und David kam zu den 200 Männern, die zu ermattet gewesen waren, um David nachzufolgen und die er an dem Bache Besor zurückgelassen hatte. Er ist ausgezogen mit 600 und 200 sagten, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Wir bleiben da. Gut, bleibt zurück. Bleibt zurück. Dann ziehe ich mit den anderen weiter. Glaubt ihr, dass die 200 auch was bekommen?
Ja.
Hier ist die Schriftgelehrte. Jawohl. Ich lese weiter. Und ich möchte, dass dieses Wort, diese Freudenbotschaft heute keinen von uns unberührt lässt. Dass uns das groß und kostbar wird. Ich lese. Und jeder böse und nichtswürdige Mann von den Männern, die mit David gezogen waren, ja, gibt es denn das auch, war denn bei David, bei denen, die auf seiner Seite waren, waren da auch böse und nichtswürdige, unwürdige Menschen dabei? Glaubt ihr das? Das glaube ich auch. Ich bin ja auch so einer. Jeder böse und nichtswürdige Mann, die mit David gezogen waren, hob an und sprach, darum, weil die nicht mit uns gezogen sind, wollen wir ihnen von der Beute, die wir entrissen haben, nichts geben, als nur einem jeden sein Weib und seine Kinder, dass sie sie mitnehmen und heimgehen. Aber David sprach, tut nicht also, meine Brüder, wie nennt er die bösen und nichtswürdigen Leute, die nennt er meine Brüder. Die nennt er meine Brüder. Als ich das zum ersten Mal mit Bewusstsein las, da hatte ich schon 4 oder 5 Mal die Bibel durchgelesen. Aber mit Bewusstsein, da traten mir die Tränen in die Augen. Dass David, der Geliebte, der Typ auf Christus, zu den bösen und nichtwürdigen und neidischen und selbstsüchtigen Menschen, die sagen, jawohl, wir haben gekämpft, wir haben es verdient, wir waren tüchtig, wir bekommen was. Aber die da, die Drückeberger, die Schlappmacher da, diese Schlappstiefel, die dich mitzogen, die bekommen nichts. Nein, meine Brüder, sagt David zu diesen nichtswürdigen und bösen Männern. Nein, meine Brüder, tut nicht so. Mit dem, was der Herr uns gegeben hat, er sagt nicht mit dem, was ich und was ihr erobert habt. Nein, was der Herr gegeben hat. Er hat uns behütet und die Schar, die über uns gekommen war, in unsere Hand gegeben, die Amalekiter. Er, der Herr, hat sie besiegt, nicht die Kraft unseres Armes. Nicht die Weisheit unserer Strategie, sondern er, der Herr, hat sie uns überliefert. Und wer wird in dieser Sache auf euch hören? Denn wie das Teil dessen, der in den Streit hinabzieht, soll auch das Teil dessen sein, der bei dem Geräte bleibt. Gemeinsam sollen sie teilen. Hier sind Leute, die stehen hier nicht und reden nicht. Und die singen auch nicht. Ja, bekommen die auch etwas? Das glaube ich aber auch. Vielleicht viele mehr als die, die hier stehen und da hinten singen. Werner, glaubst du das auch? Das glaube ich auch. Ich lese weiter. Ich verkündige frohe Botschaft von klarstem Glanz und herrlichster Leuchtkraft. Nein, die, die zurückgeblieben sind, die vielleicht krank waren und auf ihrem Schmerzenslager lagen und nichts anders konnten als beteten, die erschöpft waren und an den Wache B so erblieben. Die sollen genauso viel bekommen wie die, die an vorderster Front kämpften. Ah, das dämpft unseren religiösen Hochmut. Freunde, Gott verzeiht anders als wir. Und so geschah es auch von jenem Tage und fortan, bis heute, bis in die Vollendung der Ewigkeiten, bleibt dieser Grundsatz des Geliebten des Christus bestehen. Und er machte es zur Satzung, und zum Recht für Israel bis auf diesen Tag. Und jetzt kommt etwas sehr Langweiliges. Und das ist so wunderbar, diese langweilige Geschichte. Und David kam nach Ziklag und er sandte von der Beute den ältesten Judas seinen Freunden. Und er sprach, dir, da habt ihr ein Geschenk. Das Wort heißt im Hebräischen einen Segen. Der Geschenk wird genannt ein Segen. Denn einen Menschen segnen heißt ihm etwas schenken. habt ihr einen Segen. Und der Beute der Feinde des Herrn. Und denen zu Bethel, und zweitens, denen zu Ramoth im Süden, und drittens, denen zu Jatir, und viertens, denen zu Aroer, fünftens, denen zu Sifmot, sechstens, denen zu Estemoa, siebtens, denen zu Rakal, achtens, den Jerachmeliter, neuntens, den Städten der Kenliter, zehntens, denen zu Hörma, elftens, denen zu Boa Aschan, zwölftens, denen zu Atak, dreizehntens, denen zu Hebron, und vierzehntens, nach allen Orten, wo David umhergezogen war, er und seine Männer. Ach, ist das eine langweilige Geschichte. Da ist man froh, wenn man die vielen Namen gelesen hat und kann dann weiterlesen, bis mal wieder was Vernünftiges kommt. Habt ihr auch schon so gedacht? Ich auch. Ich sage ja, ich habe die Bibel vielfach gelesen, bis ich mal da auf den Gedanken kam, ja, was soll denn das bedeuten? Warum nennt denn hier die Schrift nacheinander diese 14 Stationen? Warum denn? Die bekamen was, und dann die auch, und dann die, und dann die, und dann die, und dann die 14. Station. Wer denkt ja nicht an den Apostel Paulus? Wer denkt ja nicht an das, was wir vorhin hörten? An allen Orten, wohin er gezogen war, und zwar sowohl als Verfolgter und gequält worden war von seinen Gegnern und verraten worden war und ausgeliefert worden werden sollte, als auch als Sieger. An allen Orten, wo er war, in der Niedrigkeit und im Triumphzug, da brachte er die Beute, da verteilte er die Schätze und nichts blieb zurück. Ich will euch jetzt sagen, wie diese 14 Stationen heißen, in die der auferstandene Christus zieht und ziehen wird. Und da dürft ihr euch freuen, dass ihr sagt, jawohl, da bin ich auch dabei. Dürft ihr euch freuen mit großer Freude. Erstens, die zu Bethel. Bethel heißt auf Deutsch Haus Gottes. Beth heißt Haus und El ist Abkürzung von Elohim oder Eloah. Heißt jedenfalls Gott, der starke Verfügende, das Haus Gottes. Natürlich, die kommen zuerst dran. Das Haus Gottes kommt zuerst dran im Gericht, denn das Gericht fängt an am Hause Gottes. Und das Haus Gottes kommt auch zuerst dran in der Segnung und in der Vollendung. Ihr macht es ja auch so. Euer Haus, eure eigene Familie, die stehen euch am nächsten. Und wenn ihr etwas habt, dann überlegt ihr euch, wie kann ich meinem Mann oder meiner Frau oder meinen Kindern oder meinen Enkeln oder meinen Eltern eine Freude machen. Zuerst kommt das Haus Gottes. Die kommen zuerst dran. Ist ganz in Ordnung. Gott macht auch so. Wir kommen zuerst dran im Gericht. Mit uns nimmt es Gott genau. Und wir kommen zuerst dran, wenn einmal die grandiose Beute des Weltalls mit allen Seligkeiten ausgeteilt wird und zur Verfügung gestellt wird. Das Zweite, das wir hier lesen, heißt Ramoth. Ramoth heißt auf den Höhen oder denen, die in Sicherheit wohnen. Denen, die in Sicherheit wohnen. Ramoth auf den Höhen. Das sind die treuen und guten Verwalter, die in der vollen, lebendigen Gewissheit und Sicherheit ihres Glaubens sind, die treu erwiesen sind, auf die man sich verlassen kann, die kommen dann dran. Aha. Da seid ihr ja auch dabei, nicht wahr? Da wollen wir auch dabei sein. Wir wollen auch solche sein, die in Ramoth wohnen. In Sicherheit. Auf der Höhe, auf den Christus erhöht, die ihre Heimat oben im Lichte haben. Das ist die zweite Gruppe. Ramoth auf den Höhen oder die in der Sicherheit, die treuen und guten Verwalter. Und dann kommen drittens dran die zu Jatir. Jatir heißt Überfluss oder vortrefflich oder überschwänglich. Wer hat, dem wird gegeben werden, dass er die Fülle habe. Jatir. Wer hat, den wird, ihr kennt dieses Wort alle miteinander aus Matthäus 25, oder ihr wisst, dass der Elias, der Elisa, die Prophetenschulen gründete, wo junge Leute, die von Gott ergriffen waren, die wurden da geschult, wir würden heute sagen Bibelschulen.
gründete Prophetenschulen. Eines Tages sagten die, es ist uns zu eng, wir wollen weiter, wir wollen bauen, wir wollen vergrößern, wir wollen unseren Dienst weiter tun und wollen besser ausgebildet werden. Und da gingen sie weg und holten Baumstämme. Und da passierte damals die Sache mit der Axt und so weiter. Ihr kennt ja die Geschichte aus 2. Könige. Und die waren überschwänglich in ihrer Freude und in ihrem Arbeitswillen, ihrer Hingabe und in dem Streben, dem Herrn ein Zeugnis und ein Segen zu sein. Das sind die Leute zu Jattir. Die bekommen auch, ich weiß, verstehen wir, dass sie mal belohnt werden, dass sie gekrönt werden, dass sie mit göttlichem Reichtum überschüttet werden. Verstehen wir auch. Also Bethel, das Haus Gottes, Ramoth, die auf der Höhe wohnenden, und Jattir, die sich ausstrecken nach dem Überfluss. Die Überfluss haben, und wer hat, dem wird gegeben werden, dass er die Fülle habe, jawohl. Und wer nichts hat, dem wird auch das genommen werden, was er zu haben glaubt. Das ist ein göttlicher Grundsatz. Das ist ein göttlicher Grundsatz. Nummer 4. Die Aroer. Was sind das für Leute? Das sind die Einsamen oder die Einsiedler. Es gibt Leute, die sind durch unkünstliche Verhältnisse nicht so zusammengefasst in Bibelschulen und können alle Versammlungen mitmachen und können sich alle Konkordanzen kaufen, die griechischen und die hebräischen und die englischen und können da forschen und studieren. Das ist eine schöne Sache, wenn man das kann. Das ist wunderbar, oh, das ist köstlich, aber die können das nicht. Die haben keine Zeit, haben keine Kraft, haben kein Geld, haben keine Gelegenheit und so weiter. Das sind die Einsamen, das sind die Einsiedler, die vielleicht an ihr Lager gebunden sind, wie ich vorhin schon erwähnte. Das sind die, die nicht die Möglichkeit haben, alle Versammlungen zu besuchen, die mal darauf warten, bis irgendeiner mit dem Auto sie einlädt und mitnimmt und wieder heimfährt. Das ist eine mühselige und gequälte Sache. Ich weiß, wie es denen zumut ist. Und ihr Brüder, die ein Auto habt, denkt manchmal an diese Einsamen und Einsiedler, an die Leute, an die Aroer. Denkt manchmal an sie. Was ihr den Geringsten tut, tut ihr dem Herrn. Nicht, was ihr den Kaisern und Königen und Propheten und den großen Bonzen tut. Das nicht. Aber was ihr den Geringsten, den Ärmsten, den Bedrückten, den Einsamen tut, das tut ihr dem Herrn. Oh, bitte tut das. Ihr werdet euch freuen an jedem Tage, wo jedes Glas Wasser gelohnt wird, das man da reicht im Namen Jesu. Die Aroer sind also die Einsamen und die Einsiedler. Die bekommen auch von der Beute. Kann man nicht sagen, du hast uns ganz ein Bit gelegen und, aber wir haben Traktate verteilt und wir haben das gemacht. Das ist schön, wenn man das macht, schön, jawohl. Aber die bekommen genauso viel, die Einsamen und die Einsiedler. Sind vielleicht auch solche hier. Freut euch, ihr habt Teil an der Siegesfreude, der Auferstandene gibt auch euch seine Licht- und Liebeskräfte in die Fülle. Fünftens, jetzt wird es interessant, Sifmot. Sifmot heißt solche, die den Mund weit aufmachen. Man kann es auch übersetzen, die Großmäuler. Kommt ihr auch was? Die eine Eigenart der hebräischen Sprache, und das ist etwas Wunderbares, und wenn ich bei so einem Wort draufstoße, da staune ich immer wieder, besteht darin, dass ein Wort zwei total entgegengesetzte Bedeutungen hat. Und dieses Wort Aroer kann man übersetzen, die den Mund weit aufmachen. Bitte, Sifmot. Ach ja, Sifmot, natürlich. Sifmot, die den Mund weit aufmachen. Steht geschrieben, tu deinen Mund weit auf, ich will ihn füllen. Steht das geschrieben? Das heißt, wir dürfen zu Gott kommen und dürfen ganz große Dinge bitten. Das dürfen wir. Und die bekommen auch Siegesfreude. Aber das Wort hat auch eine negative Bedeutung. Das heißt, Leute, die den Mund weit aufreißen und manchmal mehr sagen und mehr versprechen, als sie erfüllen können. Oder die ruhmredig sind. Oder die ein bisschen viele Worte machen. Die sind gemeint. Und es war mir ein tiefes Erlebnis, als ich fand in der Schrift, dass diese beiden Bedeutungen vorkommen, das Wort und diese beiden Bedeutungen, und dass Gott in seiner wunderbaren Gnade auch denen etwas gibt. Und zwar viel gibt. Unglaublich. Gibt es nicht ein weltliches Sprichwort, einem bösen Hund, den gibt man einen Knochen mehr. Kennt ihr das Wort? Ist das nicht bekannt? Einem bösen Hund, Also einen braven Hund gibt man Knochen und ein Böser, der viel haben will, sagt man, da hast du zwei, dass du zufrieden bist. So ist es auch im Geistlichen. Gott in seiner überragenden Gnade füllt unseren Mund weit und wir sollen ihn weit aufmachen. Wir sollen ihn loben und preisen. Und das hat Paulus in einem solchen Maße getan, dass seine Feinde sagten, Paulus, du bist verrückt, du bist über die Grenzen hinaus. Paulus, du rasest. Ja, der hat den Mund weit aufgemacht, nach Meinung der Menschen hat er ihn zu weit aufgemacht, nach Meinung der Menschen. Wir sehen, hier stecken Dinge drin, die gegen unsere menschliche Moral zu verstoßen scheinen, die gar nicht vereinbar sind. Aber die Gnade Gottes ist so groß, dass er selbst den Törichten und selbst denen, die selig einmal in den Überschwang geraten, dass er auch denen mehr gibt, als sie bitten und verstehen können. Ich muss sagen, mir ist bei dem Durcharbeiten dieser Namen, ist mir das Wesen der Gnade von einer ganz neuen Seite aufgegangen. Ich will euch mal eine Auswirkung in meinem praktischen Dienstzeichen. Ich habe öfter Schokolade aus der Schweiz geschickt bekommen. 20, 30 Tafeln für meine Schulklasse. Die habe ich dann in meinen Schulschrank gestellt. Und dann habe ich, wenn ich meine Arbeit zurückgab, habe ich gesagt, so, wer hat die beste Arbeit? Null Fehler, sehr gut. Aha, hier je eine Tafel Schokolade. Und die zweitbeste und so weiter. Und habe das dann verteilt. Aber als ich diese Linie verstand von der Überschwänglichkeit und Unverdienbarkeit der Gnade, da habe ich gefragt, wer hat die beste Arbeit? Du, komm raus, bist eine Tafel Schokolade. Wer hat die schlechteste Arbeit? Wer hat die meisten Fehler? Wer hat mehr als 12 Fehler gemacht? Komm raus, bist auch eine Tafel Schokolade. Da habe ich gesagt, der arme Kerl, seht, wie deprimiert er ist, wie er sich schämt und bedrückt ist, dass er so seine englische oder Mathematikarbeit verkorkst hat. Der bekommt auch eine Tafel Schokolade. Bei mir, mein Junge. Sagt, ich sehe da, das ist Gnade. Gnade kann nicht verdient werden. Das habe ich gelernt hier von der Doppelbedeutung von Sigmund Großmäuler und Mund weit aufmachen. War das richtig? Seid Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Das habe ich von meinem Gott gelernt. Und er war dann getröstet. Glaubt ihr, der wäre jetzt faul gewesen und hätte das Ziel gehabt, jetzt will ich jedes Mal die schlechteste Arbeit schreiben, bekomme ich jedes Mal eine Tafel Schokolade. Glaubt ihr das? Nein, nein. Nein, das hat er nicht getan. Ja, aber er war doch im Augenblick getröstet und er hat gemerkt, der Lehrer verachtet ihn nicht und tadelt ihn nicht. So ein gewöhnlicher Durchschnittsschulmeister, der würde sagen, schäm dich, 12 Fehler hast du fabriziert und so weiter. Habe ich nicht gemacht. Der war gestraft genug. Meine Freunde, das habe ich von meinem Gott gelernt. So hat David die Beute verteilt. Auch Sifmot, die Großmäuler, die haben auch die Beute bekommen. Und die den Mund weit aufmachen, das ist die positive Bedeutung. Und das andere ist die negative Bedeutung. Brüder, wir müssen noch sehr lernen, wenigstens ich, was Gnade ist in göttlicher Schau. Dass wir von unserem pharisäischen Leistungsprinzip herunterkommen. Und dass die Souveränität der Gnade uns innerlich überwältigt und wir Nachahmer Gottes werden. Sechstens. Estemoa. Das heißt Feuerstätte, wo die Flamme nicht erlischt. Gibt es das? Gibt es die Weltallorte, wo die Flamme nicht erlischt, wo der Wurm nicht stirbt? Gibt es so einen Ort? Ja, den hat es gegeben auf Erden und den wird es geben in den unsichtbaren Welten, in den für unsere Augen jetzt unsichtbaren Welten. Es ist der Ort, wo die Flamme nicht erlischt, aber dieses Wort hat auch eine doppelte, eine andere Bedeutung, eine positive. Gibt es ein Altar, wo das Feuer nie erlischt? Ja, das ist dein Herz. Auf dem Altar deines Herzens und meines Herzens braucht die Flamme der Dankbarkeit und der Liebe zum Herrn nie zu erlöschen. Braucht nicht, braucht nicht. Wir dürfen dieses heilige Feuer immer wieder entzünden lassen, immer wieder anfachen lassen. Fache die Gnadengabe an, wie mit einem Blasebalg, wie Paulus geschrieben hat dem Timotheus. Und für die Leute, die ein brennendes Herz haben, ist die Beute Davids, die Siegesbeute, der Reichtum, die Schätze des Auferstandenen da. Und für die Leute, die dort sind, wo die Flamme nicht erlischt, als Verlorene und Verdammte. Auch für die ist die Gnade da. Weil dieses Wort, auch wie die meisten hebräischen Worte, die Doppelbedeutung hat. Die Flamme der Liebe und des Glaubens und des Dankes im Herzen, auf dem Altar unseres Herzens, und die Flamme und die Straf- und Vernichtungs- und Zerstörungs- und Qualflamme am Orte des zweiten Todes. Auch dafür ist die Gnade da. Jawohl, Bruder Palge, Gott sei Dank, das sage ich auch. Das ist die Beute Davids. Könnt ihr verstehen, meine Freunde, was in meinem Herzen vorging, als ich da merkte, Estemoa, Feuerstätte, wo es brennt, brannte nicht unser Herr, als er uns die Schriften öffnete. Und ist nicht ein brennendes Feuer da für die Gottlosen? Gibt es auch für die noch Gnade? Ja, ja, ist doch ein Gottloser hier, der noch nicht errettet ist, der noch gequält ist von seinen heimlichen Sünden, seinem verlorenen und befleckten Leben. Ist einer hier. Das Heil, die Rettung, die Kraft, der Friede, die Freude des Auferstandenen will und soll auch heute in dein Herz einziehen. Estemoa, Feuerstelle. Welch eine Botschaft, welch eine überwältigende Freudenkunde. Siebtens, Rakal, das heißt Kaufhaus, KDW, oder Händler, das sind die, die zu den Händlern gehen, das heißt Kaufhaus, KDW, oder Händler, das sind die, die zu den Händlern gehen, um ihr Gefäß immer mit Öl gefüllt zu halten. Geht zu den Händlern, wird zu den fünf törichten Jungfrauen gesagt, und kauft euch Öl. Das sind die, die das heilige Verlangen haben, ich möchte von dem Öl des Heiligen Geistes erfüllt sein. Ich möchte von den Kräften des Wortes Gottes erfasst sein. Ich möchte dahin gehen, wo es ein lebendiges Wort gibt, ein gefühltes Gotteswort, wo der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird, wo die Kraft Gottes gegenwärtig ist, wo die Freude des Herrn die Herzen erfasst, wo man ein neuer Mensch wird, wo man andere mitnehmen kann von der Straße weg und sie kommen rein und werden erfasst von dem Geiste. Das erfahren wir in Süddeutschland in vielen Orten. Ich komme seit etwa einigen Jahren nach Mannheim, alle Monat einmal, und da erleben wir immer wieder, dass Leute mitgeschleppt werden von der Straße rein und kommen in die Versammlung und werden erfasst und kommen zum Glauben. Haben wir immer wieder erlebt. Das sind die Händler, die das Wort Gottes hergeben. Aber das Wort hat noch eine böse Bedeutung nach der Schrift. Denn wir lesen ja in 2. Korinther 2,17 davon, dass der Mensch, die Menschen sogar mit dem Wort Gottes ein Geschäft machen. Denk die Visionen zum Beispiel. Die Visionen, englische, amerikanische Missionen, die haben den Chinesen Petroleumlampen geschenkt. Zu Weihnachten. Wunderschöne Petroleumlampen. Wisst ihr warum? Damit sie ihr Petroleum von ihm kaufen. Haben ein Geschäft gemacht und haben ihm ein neues Testament noch dazu gegeben. Glaubt ihr, dass Gott so etwas segnet? Ja, das war ein gläubiges Ja. Ja, so groß ist Gott. Rakal, Markt, Kaufstätte, Händler. Wenn Gott nur da segnen würde, wo hundertprozentig, in vollkommener, unantastbarer, fleckenloser Reinheit und Selbstlosigkeit und ohne dass irgendwo ein Stäublein wäre, wenn er nur da segnen würde, dann wäre sein Segen abgestopft auf der ganzen Erde. Denn irgendwie, ohne dass wir es wissen, ohne dass wir es wollen, suchen wir in irgendeiner Weise vielleicht doch ein wenig Ehre, ein wenig Dankbarkeit, ein wenig Zuneigung unserer Zuhörer. Uns freuen uns über jedes Lob, das uns gesagt wird. Also nicht viel, aber so ein bisschen doch. So ein klein bisschen. Brüder, ihr Lieben, die ihr hier die Stühle aufstellt und abstaubt, sagt, wenn euch gesagt wird, ach, lieber Bruder, liebe Schwester, das ist schön, dass Sie diesen Dienst tun. Gott segne Sie dafür. Tut euch das wohl. Natürlich, wer sagt nein, der lügt. Und das sollen wir auch, einander ermuntern. Aber das kann auch weitergehen. Markt, Kaufstätte, Handel, Eintausch. Auch da segnet Gott. Ich war unendlich erlöst im Blick auf die Kirchen und Großkirchen und auf den religiösen Betrieb. Auch das benutzt Gott. Es gibt keine Sekte und Irrlehre, in der nicht echte Gotteskinder stecken. Ich nenne im Allgemeinen keine Namen, aber ich will mal zwei Namen nennen. Ich kenne bei den Bibelforschern und bei den Neuapostolischen kenne ich Einzelne, das sind prächtige Menschen, obwohl das System als solches falsch ist. Brüder, das müssen wir verstehen. Rakal, die Händler bekommen auch ihre Beute. Oh, was ist das ein befreiendes, beglückendes Wort für den, der leidet unter dem Zustand der sogenannten Christenheit. Wie ist Gott groß und wunderbar. Deshalb richten wir nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Herzen ans Licht bringen wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Einem jeden sein Lob. Auch die, die in manchen zu tadeln sind, die werden auch gelobt. Denn der Herr sagt, in diesem kann ich dich nicht loben, in diesem Stück, aber da kann ich dich loben. So sagt die Schrift. Freunde, das ist Evangelium im Vollsinn. Das war Nummer 7, Rakal, Markt, Kaufstädte, Händler. Nummer 8, Jerachmeel. Das heißt Gottes Gnade und Erbarmen. Es gibt Leute, die weisen gar keine Leistung auf. Sie wissen nur eines, Gott ist ein gnädiger Gott und Gott ist voll Erbarmen. Ein wunderbarer Gott. Mehr wissen die nicht. Bekommen die auch von der Beute Davids? Ich habe kürzlich vom Missionar Schäble ein Traktat in die Hand bekommen. Da steht von einer Berliner Gemeindeschwester ein Erlebnis mit der Überschrift, auch das geschieht in Berlin. Kennt das jemand von euch? Niemand. Eins der ergreifendsten Traktate, das ich las. Ich habe es leider, wo ich jetzt war, irgendwo einem Bruder gegeben, der hat das nicht wiedergegeben. Sonst hätte ich das vorgelesen. Auch das geschieht in Berlin. Da kam sie zu einem versoffenen Kerl, einem widerwärtigen Kerl, der am Sterben lag, und der kam noch auf dem Sterbelager, kam er noch zur Erkenntnis und zum Erfassen des Heils. Und dann ging sie zu seiner Frau und sie sagte sie, na, ist er verreckt, der Alte. Und da sagt sie, ach ja, er hat doch gebetet. Hat er gebetet? Hat er noch gebetet? Der hat immer nur geflucht. Ja, sagt die Schwester, und Sie? Ja, sagt sie, ich habe als Kind einmal das Lied gehört, Jesus, Heiland meiner Seele. Und das habe ich auswendig gelernt. Und ich habe von Kindheit an jeden Tag dieses Lied gebetet. Ich habe nie eine Bibel gehabt oder eine Bibel gelesen. Und bin nie in einer Versammlung gewesen. Dazu hatte ich keine Zeit. Das alte Saufhaus, der hat das ganze Geld versoffen, da musste ich schaffen den ganzen Tag, bis in die Nacht hinein. Konnte in keine Versammlung gehen und habe ihn oft gezankt. Wir haben oft Streit gehabt. Aber ich habe immer wieder gebetet, lass an deine Brust mich fliehen. An die Wasser näher rauschen und die Wetter höher ziehen. Das habe ich jeden Tag gebetet. Ich bin jeden Tag an die Brust Jesu geflohen. Aber Bibel habe ich nie gelesen. Ich hatte nie Gelegenheit und Möglichkeit, eine Versammlung zu besuchen. Und das weiß ich, dass ich an der Brust meines Heilands bin. Und da will ich auch sterben. Da will ich auch sterben. Die Schwester war tief ergriffen. Gibt es das, dass ein Mensch keine Versammlung besucht, keine Bibel liest und doch durch so ein Lied errettet wird, wenn er keine Gelegenheit hat? Die hat keine Gelegenheit gehabt, die Frau. Die hat schaffen müssen von morgens bis nachts, meine Freunde. Ich will hier ein Erlebnis erzählen, das mich tief erschüttert hat. Ich lernte in München eine Familie kennen, und auch die 13-jährige Tochter, die hat eine Erweckung erlebt, das Kind, das Mädchen. Die war von Christus erfasst, die hat der Schule vor Schülern und Lehrern Zeugnis gegeben von Jesus. Sie hat ihre Bibel gelesen, hat gebetet und hat ein tief bewegtes Herz, war aber erblich schwer belastet. Die Mutter wusste nicht, wer der Vater dieses Kindes war, aus verschiedenen Gründen, die ich nicht nennen darf und kann und will. Und war schwer belastet, das Kind. Und die wurde später eine Dirne bei amerikanischen Negern. Hat auch ein Kind von einem und war dann in einer Bar und hat schreckliches Leben geführt. Natürlich sind die Eltern nicht mehr in die Versammlung gegangen, haben sich geschämt wegen ihrer Tochter und sie haben alle gewusst, dass sie eine Dirne, eine Hure, haben sie nicht gegrüßt, nicht angesehen und sie hat ja ihr Sündenleben geführt. Und nach vielen Jahren kam ich dazu, wieder einmal sie zu sprechen, als sie in diesem Leben war und habe freundlich mit ihr gesprochen. Sagt sie, Onkel Adolf, du bist der Einzige, der mich nicht verachtet und schmäht. Ich habe bis zur Stunde jeden Tag gebetet und ich habe gewusst, ich darf so ein Sündenleben nicht weiterführen. Ich hatte aber nicht die Kraft, loszukommen. Ich habe ja keine Bibel mehr gelesen und habe keine Versammlung mehr besuchen können. Die haben mich ja alle angesehen, wie eine Verworfene. Aber gebetet habe ich und das lasse ich auch nicht. Und ich sage dir, ich weiß, dass ich dem Herrn gehöre. Und ich weiß, dass ich in einem furchtbaren Sündenleben stecke und dass das nicht so weitergehen darf. Das weiß ich. Das war mir ein tiefes Erlebnis. Und das war echt, man hatte sie mit einer Leidenschaftlichkeit. Sie ist jetzt etwa 4, 25, ist verheiratet mit einem Neger, nicht mit dem Vater des Kindes, sie hat ja inzwischen x andere gehabt. Und da habe ich gesagt, so, wenn dir das ernst ist, dann wirst du jetzt deinem Mann eine Bibel geben. Ja, sagt sie, ich habe ihm schon eine besorgt. Und wirst dafür sorgen, dass er hier, sind lebendige amerikanische Kreise, das ist Youth for Christ und das sind andere Kreise, da bringst du ihn hin. Jetzt sind sie inzwischen in Amerika und sagt sich, deine erste Aufgabe ist, dass er dort irgendeinen Kreis findet, wo er hingeht, wo du. Und lies es jeden Tag mit deinem Kind und deinem Mann in der Bibel nieder und betet. Kind, wenn du das tust, dann bringt dich der Herr zurecht. Und wenn du das nicht tust, dann gehst du. Und dann kannst du auch eines Tages nicht mehr beten. Das sage ich dir im Namen Jesu. Ja, Onkel Adolf, ich weiß es. Du hast recht, ich weiß, dass das so ist. Ich verspreche dir, ich will es tun. Und sie sehen, hat es getan. Gibt es da sowas? Kann ein Mädchen jahrelang eine Hure sein und dabei zum Herrn Jesus beten und wissen, ich gehöre meinem Heiland, wenn ich auch bis zum Hals im Dreck stecke? Gibt's auch das?
Ja.
Jawohl, auch das gibt's. Was sind wir für Pharisäer? Wollen wir das dem Kind nicht gönnen? Und wollen wir das der Gnade Gottes nicht zutrauen? Natürlich, weitergehen durfte es doch nicht. Sonst geht alles verloren. Aber Gott ist wunderbar. Diese erste Schilderung, das gibt es auch in Berlin. Hat mich tief bewegt und dieses Erlebnis, das ich hatte ähnliche Erlebnisse. Da habe ich verstanden, hier diese Namen in ihrer Doppelbedeutung. Ihr Rachmeel, die haben nur eins gewusst, Gott ist gnädig und Gott ist voller Erbarmen und ich darf ihm alles sagen. Und wenn ich hier am Untergehen bin, er kann und wird zur rechten Zeit auf irgendeine Weise helfen. Das darf man wissen. Neuntens, die Keniter. Die Keniter sind die Nachkommen des Kain. Also ein Geschlecht, das unter dem Fluche steht, wie kaum ein anderes. Denn von Kain, das war ja der erste Menschensohn. Jesus war der wahre Menschensohn, aber der Kain war der erste Menschensohn. Ein Mörder, unter dem Fluch stehend. Und diese Keniter waren die Kain-Nachkommen. Und daher kommt auch Kanaan, kommt auch daher. Keniter und Kanaan, Kain, das ist im Hebräischen dieselbe Wortwurzel. Und auch für die ist die Beute des Geliebten da. David sagte, die bekommen auch etwas. Die bekommen auch etwas. Die haben auch Teil an meinem Sieg, an meinem Triumph, an meinem Reichtum, an all dem, was ich jetzt habe. Auch die haben Teil, die Keniter. Wir hätten gesagt, die, ausgeschlossen. Die bekommen nichts. Hätten wir gesagt. Die Keniter. Und dann Nummer 10, Hörma. Hörma heißt Vernichtung. Ausrottung, vom Bann Getroffene, die ausgetilgt werden. Horma. Er verfolgte sie bis Horma, lesen wir einmal von Abraham. Meine Freunde, auch die der Vernichtung preisgegeben sind, für die ist die Gnade da, ist für einen Menschen, der dem Teufel überliefert ist, zu Verderben des Fleisches, 1. Korinther 5,5. Ist für den noch Rettung und Reichtum in Aussicht? Ja, ja. Ich habe einen solchen dem Satan übergeben, zu Verderben des Fleisches, auch dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesu. Und dieser Tag des Herrn Jesu ist dieser Siegesrundfahrt des David. Hör mal, was der Vernichtung preisgegeben ist, was unter dem göttlichen Urteil steht, vernichtet, ausradiert, ausgerottet. Denn vernichten heißt ja nicht, eine Existenz in nichts auflösen. Es kann ja im Weltall nichts vernichtet werden und verloren gehen. Wenn ihr ein Stück Zeitungspapier nehmt und zündet das an einer Kerze an und lasst es dann in den Wind flattern und das verbrennt dann, glaubt ihr, das wäre verloren? Die Wärme, die bleibt erhalten und die Asche, die setzt sich irgendwie um. Es geht nichts verloren. Und die, meine Brüder, die das noch von der Schule wissen, das Gesetz, das Meyersche Gesetz von der Erhaltung der Energie, ist etwas Wunderbares. Wir glauben, dass die göttlichen Energien seiner Liebe und seiner Treue auch den Gefallenen gegenüber, auch den Vernichteten gegenüber, viel stabiler sind als die Energien im Stoff und in Raum und Zeit. Meine Freunde, ich erinnere an ein Wort. Die Feinde Gottes, lass sie vernichtet werden und ausgerottet werden, auf dass sie nicht mehr seien, um zu erkennen, dass du der Herr bist, der Güte und Barmherzigkeit erweist. Sie sollen also vernichtet werden und sollen ausgerottet werden und sollen nicht mehr sein, damit sie erkennen, wie gut der Herr ist. Solche Stellen gibt es eine ganze Reihe in der Schrift. Und ich sage euch, ich lese diese Worte jeweils mit tiefer Ergriffenheit. Das sind die Horma, Vernichtung. 11. Bor Aschan, das heißt auf Deutsch Rauchgrube oder gequält oder gepeinigt werden. Der Rauch ihrer Qual stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, da ist es doch aus, sagt man. Ist gar nicht wahr. Die Ewigkeiten hören einmal auf und wenn die aufhören, dann hört auch der Rauch der Qual und dann hört auch die Qual auf. Das heißt Bor Aschan, die Rauchgrube, das gequält werden und das gepeinigt werden. Die jetzt innerlich von ihren bösen Hunden, Gewissen, Gequälten, gepeinigt werden. Und die einmal dort am Ort der Qual gequälten, gepeinigt werden. Auch für die ist die Siegesbotschaft, die leuchtende, beglückende Freudenbotschaft von dem vollkommenen Sieg Christi, der Totalerneuerung nach Geist, Seele und Leib, da und erfüllt sich auch an ihnen. Auch die haben Teil an der Beute. Auch die. Da steht's, da ist er hingegangen. Nach Bor Aschan, Rauchgrube. 12. Atak. Atak heißt fortgerückt und ganz ferne. Die ganz ferne von Gott sind. Auch für die ist das Heil da. Das hört man nie. Das ist wirklich so. Ich will euch einmal eine Schriftstelle vorlesen, damit ihr seht, was ich hier sage. Das ist ganz biblisch. 4. Mose 9, Vers 10. Ein Wort, das hat mich oft tief bewegt. Es behandelt Leute, die unterwegs sind, ferne von Jerusalem, ferne von Gott. Und das Passafest. Ich lese 4. Mose 9, Vers 10. Rede zu den Kindern Israel und sprich: Wenn jemand von euch oder von euren Geschlechtern unrein ist, also es handelt sich nicht um reine, fromme, sondern um unreine, um Befleckte, um Sünder. Wenn jemand unrein ist, wegen einer Leiche, oder auf einem fernen Wege, weit fort, wie der verlorene Sohn vom Vater. Wenn da jemand ist, so soll er dem Herrn das Passa feiern. Wir würden sagen, oh, der kommt nicht, der darf nicht zugelassen werden zum Abendmahl. Gewiss soll man vor dem Abendmahl prüfen. Aber wenn einer so weit ist und er hat in seinem Herzen das Verlangen, dann soll er, dann darf er dem Herrn das Passa feiern. Dann gibt es für den, der ferne ist und der unrein ist, gibt das Heil, das Osterlamm, das geschlachtete Osterlamm, und er darf Festfeier halten und darf sich freuen mit großer und verherrlichter Freude. Freunde, das ist Evangelium von dem sieghaften Beutezug und der Beuteverteilung des David Christus. Ich komme noch zu einem 13. und 14. Das 13. heißt Hebron. Hebron heißt Gemeinschaft oder Bund oder Verbindung. Und es gibt, ja, dieser Begriff des Hebron ist in der Schrift sehr weit. Die engste Verbindung, die man mit Christus haben kann, ist die Verbindung von Haupt zu Gliedern, beziehungsweise von den Gliedern oder dem Leib zum Haupt. Das ist die engste Verbindung. Und jetzt zeige ich euch die weiteste Verbindung. Wer nicht wider mich ist, der ist für mich. Viele wissen gar nicht, dass das in der Bibel steht. Sie wissen nur, dass in der Bibel steht, wer nicht für mich ist, ist wider mich. Das ist bekannt, das Wort. Also wenn man nicht sagt, ich bin für Christus und ihn bezeugt, dann ist man eben sein Feind. Das steht geschrieben. Aber wiederum steht geschrieben, wer nicht wider mich ist, wer mich nicht bewusst ablehnt, der ist für mich. Das steht auch geschrieben. Das steht auch geschrieben, meine lieben Freunde. So gibt es eine Gemeinschaft mit Christus, die besteht darin, dass man ihn nicht ablehnt, ihn nicht hasst, ihn nicht schmäht, sondern dass man, wenn er dann sich uns naht, wenn er sich dann uns naht, dass man dann zugreift. Bitte, hier sind ein paar noch, es sind noch ein paar da hier. Sie sollten jetzt heute Morgen ihre Hände hineinlegen in die ausgebreiteten Segenshände des triumphierenden, auferstandenen Herrn. Du bist gar nicht gegen ihn, er hat dich lieb. Und die Beute gehört auch denen zu Hebron. Ob sie Glieder des Leibes sind, wie wir es sein dürfen, oder ob sie nur sagen, ja, ich hasse Christus nicht, ich bekämpfe ihn nicht, ich mähe ihn nicht, allerdings, ich habe ihn noch nicht. Du bist doch für ihn, denn du bist für ihn geschaffen, du bist für ihn angelegt. Das alles ist sehnsuchtsmäßig hinein in ihn ins Dasein gerufen. Kolosser 1. Was ist das wunderbar? Ich komme zu meinem letzten Punkt, dem 14. Da heißt es im 31. Vers, und nach allen Orten, wo David umhergezogen war, er und seine Männer. An allen Orten. David ist ja sowohl als Verfolgter und Gequälter, wie ich schon zu Anfang andeutete, umhergezogen. Er wurde verfolgt, er sollte verhaftet werden. Jeder, der ihn fand, durfte ihn töten. Er war wie ein Freiwild für alle. Und da ist er geflohen, hat sich versteckt und so weiter. Hat sich einmal, als er keinen Ausweg mehr wusste, als man sagte, guck, das ist ja der David. Auf, wir verhaften ihn. Und da hat er sich hingestellt und hat sich den Speichel in sein Bart laufen lassen und hat mit den Fingern ans Tor gekritzelt. Und da sagte der König, das ist ein Irrsinniger, ich habe genug Verrückte, Irrsinniger, lass diesen Mann laufen. Und das war seine Rettung. So hat sich der David retten müssen. Eine demütigende, schmachvolle Sache. Und an die Orte, wo er gedemütigt wurde, da ist er auch hingezogen. Und hat sich nicht gerecht, wie wir es gemacht hätten und wie es die Heiden machen, sondern er hat auch dort gesegnet, er hat seine Beute ausgeteilt, seine Reichtümer, seine Schätze, seine Ehrlichkeit, seine Freude und Friede und Reinheit und Kraft und Trost und Wonnen und was es alles gibt, was man mit Menschenworten gar nicht sagen kann. Auch die an allen Orten. So ist Christus, als er gekreuzigt wurde, ist er zuerst hinabgegangen in die Totenreiche und dann hindurchgefahren, über alle Himmel hinüber und hat das Universum durcheilt und durchfahren. Und an allen Orten seiner Herrschaft ist er als der Segnende, der die Siegesbeute austeilt, bis hinab in die brennenden Gruben, bis hinauf in die Herrlichkeit ist der Himmel hinein. So wie damals David umhergezogen ist. Nach seinem Sieg, so ist der auferstandene Christus nach seinem Sieg auf Golgatha jetzt dabei umherzuziehen. Umherzuziehen und sich mitzuteilen. Zuerst Bethel, seinem Hause, wir sind sein Haus. Und dann denen, denen es heiliger Ernst ist. Jawohl, die kommen zuerst dran. Aber auch allen anderen. Und nun frage ich euch, wer von euch muss nicht sagen, ich gehöre zu einer dieser 14 Gruppen ganz bestimmt. Denn er ist allgegenwärtig, ganz bestimmt. Das Heil ist da für alle. Der Sieg Christi durch die Auferstehung ist da, auch für seine Feinde und Gegner. Und sein Herz brennt danach, alle zu lohnen, zu segnen, zu krönen, überströmen. Ich habe jetzt nicht gesagt, was der Sünder tun muss. Ich habe euch nur gesagt, was Christus tut. Und das, was du tun kannst, das will ich dir auch noch am Schluss sagen. Sage Ja, sage Amen, sage Halleluja und gib ihm deine Angst und Not und Sünde und Sorge, dein zertretenes, müdes, enttäuschtes Leben, das nur künstlich eine Fassade wahrt, als ob alles in Ordnung sei. Und wie es da drinnen aussieht, meinst du, gehe niemand was an? Doch. Das geht ihn an. Er hat ein brennendes Interesse. Gott segne euch und schenke euch an den totalen Sieg Jesu Christi zu glauben, nach dem Vorbild des Königs David, der umherzog an allen Orten, auch da, wo er verfolgt und gequält wurde, um seine Siegesbeute auszuteilen und selbst seine Feinde und Gegner beglücken will mit dem ganzen Reichtum seiner Herrlichkeit. So ist Christus, so liebt er dich. So liebt er jeden unter uns, gelobt und gepriesen sei sein Name, der für uns gestorben und auferstanden ist. Amen. Amen.